Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Ulrike Timm und zu Gast heute ist Peter Radunski. Der Spiegel nannte ihn mal den erfolgreichsten Wahlkampfmanager, den die CDU je hatte. Er hat zigmal dafür gearbeitet, seine Kandidaten über die Ziellinie zu bringen. Er hat alle Bundestagswahlkämpfe von Helmut Kohl gemanagt, der 16 Jahre lang bis 1998 Bundeskanzler war. Peter Radunski kennt Politik wirklich in allen Facetten und ich möchte in dieser Stunde besonders über eine reden, die parteiübergreifend ist, nämlich über Emotionen in der Politik und natürlich über ihn selbst. Herzlich willkommen, Herr Radunski.
Guten Tag.
Herr Radunski, Sie sind seit ein paar Jahren aus dem aktiven Geschäft heraus, aber Sie bleiben natürlich ein political animal. Was hat Ihnen denn zuletzt, Stichwort Emotionen, Freude oder Sie auch so richtig sauer gemacht?
Also wahnsinnig geärgert hat mich natürlich die Verhandlung um den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen gemacht, dass da drei Vollblutpolitiker, die Spitzen der Parteien sein sollen, zu einem solchen Ergebnis kommen, wie bei der ersten Sitzung mit Maaßen, hat mich sowas geärgert, dass ich dachte, was machen die eigentlich, wenn mal wirklich ernsthafte Probleme anstehen? Und seitdem ist mein Zorn darüber groß.
Da hat Gespür gefehlt, sprich Emotionen.
Also ich glaube, da hat das ganze Gespür für den Wähler gefehlt. Denn dass die Leute das nicht mögen, das konnte man eigentlich absehen.
Peter Radunski ist unser Gast, CDU-Politiker, Jahrgang 1939. Und er hat vor einigen Jahren seine Erinnerungen vorgelegt, gedacht auch für seine Enkel, denen er tatsächlich rät, in die Politik zu gehen. Und sie empfehlen ihren Enkeln, Herr Radunski, Hannah Arendt, Max Weber und Machiavelli zu lesen, also die Großen der politischen Philosophie und der Soziologie. Und zwar nicht, um zu lernen, wie man mit Macht umgeht, wie man Abläufe hinkriegt und Gegner in die Ecke stellt, sondern um Freude und Schmerz in der Politik zu erlernen, Emotionen also. Welchen Stellenwert haben die in der Politik?
Also einen ganz entscheidenden. Die meisten Politiker tun zwar so, als seien sie die Rationalität persönlich. In der Tat, meistens sind sie alle sehr, sehr emotional. Ich habe ja viele bis zu den Größten sehr, sehr nah kennengelernt. Der Hauptpunkt ist, dass man immer vor der Situation steht, bleibt man oder geht man? Also fliehen oder standhalten? Ist es so, dass es einen übermannt und man so sich verärgert hat, dass man geht? Oder kriegt man es hin, sich in den Griff zu bekommen, um eine Sache durchzuhalten? Und was ich meinen Enkeln oder eigentlich damit allen jungen Menschen, die in die Politik sagen will, ist, ihr müsst euch innerlich prüfen, ob ihr in der Lage seid, auch all den Dingen gegenüber standzuhalten, die euch nicht gefallen. Denn nur wer dennoch sagen kann, hat Max Weber gesagt, der kann wirklich Politik machen, hat den Beruf zur Politik. Und ich glaube, dieses dennoch habe ich mein ganzes Leben lang geschafft.
Emotionen, das bedeutet ja auch, insbesondere für einen Wahlkampf, Stimmungen einschätzen, Menschen einschätzen, eine Strategie finden, auch einen Gegner in die Ecke stellen. Sie selber haben viele, viele Wahlkämpfe und alle von Helmut Kohl gemacht. Ließ der sich gut leiten?
Ich darf davor sagen, nicht alle. Ich habe den letzten Wahlkampf 90 gemacht. Dann bin ich ja Senator in Berlin geworden.
Aber ließ der sich gut leiten von seinem Wahlkampfmanager?
Helmut Kohl war, ich habe ja sehr viele Kandidaten kennengelernt, auch vor allen Dingen in den Ländern. Oder Oberbürgermeisterkandidaten, war einer der besten und diszipliniertesten Kandidaten. Während er sonst eigentlich jemand war, der sich nicht gerne in ein Korsett hat drängen lassen, hat er, was den Wahlkampf angeht, immer zwei Kategorien sehr klar eingehalten. Das eine ist, ich habe ihm eine Tafel gegeben über ein ganzes Jahr, in welcher Woche er wichtige Entscheidungen treffen muss, beispielsweise sein Plakat.
Also Sie haben ihm die Dinge vorgegeben?
Ich habe ihm die Dinge vorgegeben. Vor allem die Zeit und die Entscheidung. Bei der Entscheidung habe ich gesagt, machen wir es uns doch leicht, machen wir eine Wahlkampfkommission, auch mit Leuten von außen. Die Leute sind ja sehr gerne gekommen, beispielsweise der PR-Mann von Nestle hat dann uns beraten und so weiter.
Mhm. Sie haben irgendwo gesagt, er mochte mich nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, ähnlich.
Er mochte mich schon, ich gehörte aber nicht zu seiner herrschenden Familie. Der Tatbestand ist ja der, und der ist nicht wegzuleugnen, das Präsidium der CDU hat, jedenfalls soweit ich denken kann, einmal abgestimmt, als es um die Bundesgeschäftsführerstelle ging. Da wurde ich zum Bundesgeschäftsführer gewählt und Helmut Kohl war dagegen.
Aha, aber Wahlkampfmanager ist eine absolute Vertrauensperson. Ja, also irgendwie wittere ich da auch ein klein bisschen Koketterie, wenn jemand sagt, so gerne mochte er mich gar nicht.
Der Punkt ist ja der, dass er mich ja schon hatte. Ich war ja Hauptabteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit.
Sie waren da.
Und er hat mich als Wahlkampfmanager auch behalten. Er wollte nur einen anderen, aus anderen Gründen, weil er ganz andere Vorstellungen vom Bundesgeschäftsführer hatte, eine andere Persönlichkeit. Und Geißler hatte aber das Vorschlagsrecht und er hat bei mir festgehalten.
Was ist denn auch parteiunabhängig für Sie die Königsdisziplin beim Wahlkämpfen? Worauf kommt es an?
Also die Königsdisziplin ist die Mobilisierung der eigenen Anhänger. Das wird immer wieder unterschätzt. In dem Moment, wo viele, viele Menschen im Lande für Sie sprechen, Ihre Argumente kennen und sie weitergeben, da sind Sie stark. Und das haben wir natürlich zu meiner Zeit ganz anders gekonnt als heute, als wir fast 1 Million Mitglieder waren und die Mitglieder etwa zwischen 30 und 40 und nicht wie heute zwischen 60 und 70 sind.
Emotionen, so sind wir gestartet, Herr Radunski. Emotionen, wenn die so wichtig sind, dann können Sie auch mal mit einem durchgehen. Gibt es auch Situationen, wo Sie sich womöglich ein bisschen verschämen?
Nein, bei Emotionen ehrlich gesagt nicht.
Überhaupt nicht. Also auch wenn man irgendwie ausrastet und jemanden platt macht und so.
Nein, das ist mir überhaupt nicht passiert. Nun gut, ich konnte ja auch kontrolliert vom Schreibtisch aus handeln. Und bevor ich etwas in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit getragen habe, mir wurde ja inzwischen klar, das, was du machst, wird millionenfach verbreitet und auch aufgenommen. Nein, das ist es nicht. Ich glaube aber, man muss überhaupt wissen, dass es ja zwei Arten von Emotionen im Wahlkampf gibt. Die einen Leute sind für etwas, die freuen sich. Ich will die Politik beispielsweise. Herrlich, damals Brandts Ostpolitik. Oder viele sind aber auch damals, wie die CDU, dagegen. Das heißt, der Mensch kann aus emotionalen Gründen für etwas sein oder gegen etwas. Das wird meiner Ansicht nach heute auch gerade unter dem Konzept Angela Merkels unterschätzt.
Ich frage nach dem sich eventuell für was schämen auch, weil Wahlkämpfen ja auch bedeutet, Dinge ins rechte Licht zu rücken, auch einen bestimmten Dreh zu geben, den Dreh der eigenen Partei, Ängste von Menschen nicht nur aufnehmen, sondern manchmal auch zu schüren. Freiheit statt Sozialismus war eine steile These von Ihnen. Ein bisschen geht es auch um Manipulation. Nie ein schlechtes Gewissen gehabt?
Nein, das kann ich nicht sagen. Also gerade das Thema Freiheit statt Sozialismus war damals eine ziemlich klare Sache. Es gab eine gewisse sozialistische Tendenz in der Politik unserer Gegner und Mitstreiter. Und das konnte man ja dann da tun. Wir haben ja bestimmte Punkte genannt. Das waren damals zum Beispiel auch, denken Sie mal, die ganzen Fragen, wie erzieht man Kinder und ähnliche Dinge. Und da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe einmal ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war 90 im Wahlkampf, als wir nicht gesagt haben, dass man für die Wiedervereinigung sehr viel Geld braucht, um nachher den Osten aufzubauen.
Die Landschaften blühten zu früh.
Die Landschaften haben ja geblüht. Es hat nur länger gedauert, sehr viel länger. Und es ist so gewesen, dass man eben dazu, siehe Soli, ja doch zusätzliches Geld brauchte.
Das ist ja ein Drahtseilakt. Wahlkämpfen mit Emotionen spielen, das ist ja auch absolut parteiübergreifend, das bewusst einzusetzen, zu kalkulieren. Ich will Sie wirklich nicht in die Nähe drücken, darum geht es mir nicht. Aber damit spielen ja auch alle Demagogen mit dem Einsetzen von Emotionen. Insofern ist das Instrument, die Leute beim Gemüt packen, ja auch ein gefährliches.
Das ist immer gefährlich und man muss auch überlegen, welche Emotionen erweckt werden können. Also was wir zum Beispiel nie gemacht haben, wo auch Kohl richtig angerufen hat, gesagt, es kommt nicht in Frage, den Willy Brandt zum Beispiel greifen wir nicht persönlich an. Das ist auch eine Sache, da hätte er bei mir gar nicht anrufen können, die ich nie gemacht habe. Sie werden keinen Wahlkampf finden, wo wir eine wirklich persönliche Attacke gegen andere Leute gemacht haben. Da, glaube ich, sitzen Demagogen schon anders. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, wir haben auch versucht, nicht mehr zu versprechen, mit Ausnahme, wie gesagt, dieser Finanzierung der Wiedervereinigung, als wir dann auch eingehalten haben. Also ich bin eigentlich sehr stolz darauf, wenn ich meine Wahlkämpfe durchgehe, dass das Versprochene auch gehalten wurde.
Stress oder Vergnügen, Wahlkampf?
Also ganz großer Stress, überhaupt kein Vergnügen, eine schwere Arbeit. Das Vergnügen beginnt, wenn ich danach mit meiner Familie in Urlaub gefahren bin.
Unser Gast Peter Radunski war da immer beträchtlich schneller. Der CDU-Politiker hat zig Wahlkämpfe bestritten. Wer hat Ihnen das überhaupt beigebracht, Herr Radunski, wie Wahlkämpfen geht?
Also eigentlich hat es mir beigebracht die Linke an der Freien Universität. Eine der großen Künste der 68er war ja, dass sie wussten, politische Organisation und Kommunikation sind zwei Schlüssel, mit denen ich erfolgreich meine Gedanken weiterbringen kann. Und das habe ich erlebt und habe gedacht, verdammt nochmal, sind wir denen unterlegen.
Die hatten immer die besseren Sprüche.
Die hatten die besseren Sprüche. Sie konnten das, was sie dachten, sehr viel besser umsetzen. Und ich meine, wir waren ja als RCDS nicht der Vertreter einer kleinen Partei, sondern wir waren ja der Vertreter der in Deutschland regierenden Partei. Es ist uns aber nichts gelungen. Und dann habe ich das selber gelernt und habe mal angeguckt, wie macht man das, wie macht man Wahlen. Und dann ist es mir ja 63 gelungen, an der Freien Universität, man höre und staune, zu gewinnen, die Wahlen zu gewinnen. Und Ebert Diepgen wurde dann AStA-Chef. Also das war damals sensationell, dass wir das geschafft haben.
Ich hake mal ein, Sie hatten wichtige Funktionen beim Ring christdemokratischer Studenten. Ich möchte noch weiter zurückspringen. Sie waren in den 60er Jahren, aber Sie sind ganz am Anfang. Sind Jahrgang 1939, Herr Radunski. Ein Kriegskind, ein echtes Kriegskind. Was erinnern Sie besonders?
Naja, ich erinnere mich wirklich an den Krieg und zwar in etwa an drei große Ereignisse. Das erste war als unser Nachbarhaus, etwa 42, 43, da war ich gerade so 3-4 Jahre alt, zerbombt wurde. Und dann, waren unten so Löcher, da kamen dann die Geschädigten von nebenan durchgekrochen. Und es sah furchtbar aus und ich hatte als Kind eine wahnsinnige Angst. Wir sind dann auch, meine Mutter und meine Großmutter, verschickt worden nach Ostpreußen, wo damals noch kein Krieg bemerkbar war. Und das war wirklich dann wie eine Erholung. Allerdings nur eine bestimmte Zeit, bis die Ostfront kam. Das Zweite, was ich miterlebt habe, war der Großangriff auf Dresden. Wir sind dann nämlich der Ostfront weiter nachgewichen nach Sachsen, saßen da auf dem Feld und haben wirklich 3 Tage, das war die Hölle, muss ich sagen.
Sie sind bei der Großmutter groß geworden im Wesentlichen. Warum?
Na, hauptsächlich dadurch, dass meine Mutter 1945 bei Kriegsende nach Russland verschleppt worden war und erst Jahre später wiederkam, sich dann aber hier nicht mehr zurechtfand und ins Ausland ging, geheiratet hat. Und dann haben wir auch wieder sehr gute und enge Kontakte bis ins hohes Lebensalter gehabt.
Sie stammen aus ganz kleinen Verhältnissen.
Ja, das kann man nicht anders sagen.
Armen Verhältnissen. Und zwar in einer Zeit, wo sehr viele sehr wenig hatten. Hatten Sie ganz besonders wenig. Wie würden Sie das beschreiben? Kennen Sie zum Beispiel Hunger?
Ja, ich kannte dauerhaft Hunger. Das Schlimme ist ja, dass ich gerade in den Jahren nichts hatte, wo man verdammt viel isst, ja, wo denn ein bisschen Wachstum da ist, wenn ich auch nicht sehr groß geworden bin. Aber Hunger hatte ich, ganz große Probleme. Kälte, ausgerechnet in diesem berühmten Blockadewinter in Berlin, 48, 49 waren ja teilweise bis zu minus 25 Grad und dann keine Kohle, Elektrizität gab es sowieso nicht und dann auch nicht richtig zu essen. Es war eine harte Zeit für mich.
Wer hat an den kleinen Peter Radunski geglaubt und wer hat ihm geholfen?
Meine Großmutter und mein Großvater. Die waren überzeugt, dass ich also ein kluges Kindchen war und haben mir das auch immer erzählt. Das hat weiter keine Bedeutung gehabt. Aber das hat für mich so wahrscheinlich den Eindruck innerlich verfestigt, vielleicht kannst du ja doch was.
Mhm. Sie sind ziemlich früh zur CDU gekommen, Herr Radunski, über den Ring christlich-demokratischer Studenten. Das haben Sie uns schon angedeutet, das ist die Gegenposition zum berühmten SDS in dieser Studentenrevolte. Sprechen wir noch drüber. Ich möchte erst mal wissen, ein Junge aus ganz armen Verhältnissen, der es schwerer hat als Kinder von Gutbürgerlichen, von Großbürgerlichen. Und ich habe mich schon gefragt, warum eigentlich CDU? SPD hätte dadurch viel, viel näher gelegen.
Das ist richtig. Ich habe auch mein ganzes Leben lang gesagt, ich hätte auch in die SPD gehen können wegen der sozialen Dinge. Aber es gab eine Sache, die mir noch wichtiger war, das war das Christentum. Und nun war gerade in Berlin, das ist ja bis heute so, immer so ein etwas, ich sag mal ruhig, atheistischer Gegenwind. Und die SPD war mir einfach zu atheistisch in der Zeit und deswegen bin ich da nicht hineingegangen. Später hat sich das noch verfestigt, weil wir doch in der Deutschlandpolitik fester waren in der CDU als in der SPD. Und deswegen bin ich eben doch in die CDU eingetreten.
Also bei den vielen Strudeln 68, die APO, die Demos, da standen Sie, ich sag mal, gegenüber beim RCDS. Ja. Und irgendwer hat Sie mal beschrieben, oder Sie sich selber, weiß ich nicht mehr, als konservativen Revolutionär. Was ist das?
Also konservativ weiß ich nie, habe ich mich auch nie genannt, aber alternativ. Also gegen das, was die Linke wollte, war ich aber in einer Sache mit ihnen einig. Wir wollten uns endlich mal emanzipieren und den Autoritäten gegenüber gerade stehen, mit ihnen reden können. Wir sind ja in eine autoritäre Zeit hineingewachsen. Das kann sich ja gar keiner vorstellen. Unsere Professoren haben uns behandelt wie kleine Kinder. Die Lehrer, das ging gerade so. Aber generell war alles im Grunde genommen auf Druck ausüben gegen
heißt,
uns.
Das heißt, RCDS und Dutschke hatten was gemeinsam?
Ich habe in Dutschke einen sehr vorbildlichen jungen Menschen gesehen, von dem ich gedacht habe, da kannst du viel lernen. Der traut sich was, der nimmt was auf. Und es hat sich in meinem Leben sehr schön gefügt. Als ich Kultursenator war, konnte ich entscheiden, dass er ein Staatsgrab bekam, sodass der Staat jetzt sein Grab hier in Zehlendorf liegt.
Aber 68 beim RCDS, waren Sie da nicht für viele prinzipiell, ich sag mal, bei den Doofen?
Ja, das ist ganz interessant. Das kam ja dazu, dass ich ein sehr gutes Examen mit allen Fächern 1 gemacht habe. Und das ist übrigens auch ein Ergebnis aus kleinen Verhältnissen. Wenn du nichts schaffst und nichts tust, dann wirst du auch nichts. Das war mir mal klar. Also als ich das gemacht habe, kamen viele und sagten zu mir, wie geht das eigentlich? Sie können doch die Sache, Sie verstehen das doch zu analysieren. Wie können Sie denn in die CDU gehen? Es ging tatsächlich viele, die dachten wirklich, dass man mit Nachdenken gar nicht in die CDU gehen kann. Das habe ich aber immer für einen großen Irrtum gehalten.
Also Politikwissenschaft war damals ja auch recht neu. Haben am berühmten OSI in Berlin studiert, das ja auch aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs die Politikwissenschaft etablieren wurde. Viele von den jüdischen Emigranten sind zurückgekommen aus dem Flechtland.
Das war eine Demokratiewissenschaft gegen Totalitarismus.
Mit welchem Ziel haben Sie das studiert? Was wollten Sie machen? Ob das einen Brotberuf gibt, weiß man doch nicht.
Also ich muss sagen, ich habe ja angefangen, Studienrat zu werden.
Ganz normal so.
Und ganz normal. Und da hatte ich dann Geschichte, Romanistik und, wie es damals hieß, politische Propädeutik. Das war politische Wissenschaft. Und je mehr ich das dann als drittes Nebenfach machte, umso mehr Spaß machte mir das. Und dann hat mich der berühmte Ernst Fraenkel in einem Seminar erlebt. Da habe ich eine Arbeit gemacht. Da fand er mich so toll, dass er gesagt hat, Sie kommen jetzt und werden Politologe und Sie werden bestimmt auch was kriegen später bei Gewerkschaften, bei Parteien und so weiter. Und dann habe ich mich überreden lassen und habe dann nur noch Politologie studiert und bin dann Diplom-Politologe geworden.
Also entschieden hat die Leidenschaft?
Entschieden hat tatsächlich das Interesse und die Leidenschaft. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky, yeah. Ah, spooky. Spooky.
Dass die Springfield mit Spooky, mit ihrer Version von Spooky, unser Gast ist Peter Radunski, das Musik der 60er, Musik ihrer Zeit, kannten
ja,
Sie die?
Das Swinging daran, das, da kann ich noch mitmachen.
Diese Sängerin wurde ja in den frühen 60ern aus Südafrika bei einer Tournee mal ausgewiesen, weil sie sich geweigert hat, vor einem feinsäuberlich getrennten schwarzen und weißen Publikum aufzutreten. Ist sowas rübergeschwappt in Ihre Szene damals in Berlin?
Das nicht, aber wir haben zum Beispiel sehr stark die Apartheid, die Anti-Apartheid-Politik unterstützt. Wir haben im Adenauerhaus Leute, die gegen diese Apartheid-Politik waren, zum Beispiel den Chief Buthelezi, den ich später noch in Afrika besucht habe und der mir dann ein wunderbares Fell geschenkt hat. Also wir haben uns immer da bemüht, sowohl in Südkorea wie in Polen, Solidarność und so weiter, ins Adenauerhaus Freiheitsbewegung einzuladen, weil das uns sehr nahe lag.
Das war ja ein ziemlich überschaubares Institut damals, das berühmte Otto-Suhr-Institut. Wie viele Leute waren Sie da überhaupt?
Naja, es ging ja sehr langsam los. Wenn ich heute höre, dass es 3000 sind, dann wundere ich mich. Damals waren es so in die Hunderte. Man kannte sich vor allen Dingen nicht. Also die Politologen aus meiner Zeit, die kannte ich alle. Und die kannten mich auch alle.
Sie haben so schön gesagt, wir haben die alle eingeladen ins Adenauerhaus, Herr Radunski. Sie sind aber auch im RCDS ziemlich weit gegangen. Sie haben die Notstandsgesetze verteidigt, die den Staatsorganen in Krisensituationen weiten Handlungsspielraum eröffnen. Und weiß Gott nicht, nur die äußerste Linke ist dagegen Sturm gelaufen. Also zum Beispiel der Philosoph Ernst Bloch hat an die Weimarer Republik erinnert und an den berühmten Notstandsparagrafen und hat gesagt, die alten Herren haben mit dem Artikel 48 bereits die Vergangenheit verspielt. Die Neuen mit ihrem Notstandsunrecht sollen nicht unsere Zukunft verspielen. Sie haben das verteidigt. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
Ich habe das verteidigt auch in der größten
von einem Revolutionär, selbst wenn er konservativ war.
Ich habe das verteidigt auch in der größten Versammlung, die ich je gemacht habe, vor 12.000 Studenten in der Schwester Scholl-Aula in München, wenige Tage vor der Verabschiedung. Ich muss rückwirkend sagen, ich habe doch recht gehabt, es ist doch gar nichts passiert. Der Staat will das haben als Möglichkeit, um Ordnung zu schaffen. Ich bin nach wie vor dafür, dass das nötig ist. Wir haben ja auch Notparlamente. Ich war übrigens selber in meiner Senatorenzeit Mitglied des deutschen Notparlaments. Die 121 Leute, die, wenn es ganz schlimm hart auf hart gekommen wäre, unter einem Weinberg an der A gesessen hätten und das deutsche Parlament gewesen wären. Zu den Leuten habe ich gehört. Und ich muss sagen, ich habe ein Verständnis für Notstand. Ich bin allerdings dafür, ihn äußerst selten einzusetzen. Und diejenigen, die dachten, am nächsten Tag bricht in Deutschland die Diktatur aus, die haben sich ja nur wirklich wahnsinnig verirrt.
Haben sie, aber ich meine, man hätte ja die Möglichkeiten deswegen nicht gleich abstecken müssen.
Naja, gut, ich war in dieser Zeit immer, und das bin ich bis heute, immer auf der Seite auch einer gewissen Ordnung des Staates, die halt gebraucht wird. Wir sind ja nicht so schlecht damit gefahren. Ein ordentliches Stück freilassen, aber auch ein ordentliches Stück Ordnung schaffen.
Haben sich da in dieser bewegten Zeit, in diesem kleinen Institut, eigentlich Freundschaften gebildet, die ein Leben lang prägend waren?
Aber ganz gewiss. Im RCDS auf jeden Fall, schon allein im Berliner RCDS. Es gab ja die Besonderheit, dass die Leute nach dem Mauerbau, den dürfen wir ja auch nicht vergessen, viele im Westen Deutschlands beschlossen haben, jetzt gehe ich aber nach Berlin. So zum Beispiel der Wulf Schönbohm, ein Bruder von unserem späteren Senator, oder Horst Teltschik, die sind alle nach Berlin gekommen. Und die habe ich alle für den RCDS damals einbeworben und wir haben zusammen den RCDS in Berlin betrieben.
Also Netzwerken ist alles?
Netzwerken ist alles, und ich glaube, das geht im Journalismus nicht anders als in der Politik.
Naja, aber da können wir Frauen ja noch eine Menge von lernen. Also wie die Jungs so ihre Netzwerke über Jahrzehnte aufbauen, das hat ja schon was.
Da haben Sie recht. Also sehr oft habe ich Frauen auch in der Politik geraten, ihr müsst Netzwerke machen. Denn mir war aufgefallen, dass gerade bei uns in der Frauenvereinigung die Frauen eigentlich die größten Gegner der Frauen waren.
Wie meinen Sie das?
Ja, wenn zum Beispiel Kohl jemand ernennen wollte zum Minister oder zum besonderen Abgeordneten in Europa und so weiter, waren oft wieder andere dagegen. Man muss auch ein bisschen zusammenhalten können. Das können die Frauen heute viel besser.
Aber die CDU ist nach wie vor die Partei mit einem ganz kleinen Frauenanteil. Also so mit dem Netzwerken klappt das wohl noch nicht.
Erstaunlich ja, dass sie im Moment so schwach sind. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass viele Frauen im Moment nicht sehr politisch interessiert sind, genau wie die Jugend. Deswegen will man ja auf dieser Seite wieder sehr viel stark kämpfen. Damals haben wir durch den Frauenparteitag und dann später im Zusammenhang mit Rita Süssmuth ja doch einen enormen Zuwachs an Frauen gehabt.
Wie spürt man wieder, Stichwort Emotion, die Nahtstelle von Netzwerk und Freundschaft? Denn die Steigerung Freund, Feind, Parteifreund, die kennen Sie auch.
Ja, die habe ich aber ehrlich gesagt so nicht erlebt. Die ist sehr schön für die, die was werden wollen in der Partei. Also wenn drei Leute in einer Partei um ein Bundestagsmandat beispielsweise kämpfen, klar, dass es da heiß zugeht. Da stört mich ja nicht der SPD-Mann, sondern der CDU-Mann, dass ich das eventuell nicht werden kann. Oder jetzt die drei, die um den Vorsitz der CDU, Nachfolge von Merkel, kämpfen. Das ist doch klar. Da kann man das sagen. Sonst sind das alles viele von denen, mit denen ich schon im RCDS hier zusammen gekämpft habe, auch bundesweit, sind ganz große Freunde von mir bis heute. Einer ist sogar Pate und Trauzeuge geworden.
Tatsache, andere ziehen sich ja völlig zurück, weil sie eben diese Steigerung Freund, Feind, Parteifreund sehr deutlich zu spüren bekommen haben.
Ja, man muss
natürlich, bei Ihnen hat das anders geklappt.
Man muss in der Politik auch mal eine Enttäuschung hinnehmen. Nicht, wenn einer Sie nicht unterstützt oder wenn ein anderer etwas wird, was Sie werden wollen. Ich sage ja, man muss auch mal dennoch sagen können, wenn man nur glaubt, das ist ein einziges Zuckerschlecken, das Politik machen, dann sollte man es lieber lassen.
Gibt es eigentlich, unabhängig von Parteien, ein ganz zentrales Schlüsselerlebnis, Herr Radunski, das Sie zu einem politischen Menschen auf immer gemacht hat?
Ja, der Mauerbau 1961. Mhm. Das war ganz eindeutig. Ich bin ja Berliner und dass meine Stadt nun getrennt wurde und wie gesagt, es war ja ziemlich lange dann. Das war eigentlich für mich schon ein ganz wesentliches Element, politisch dann aufzutreten. Und da muss ich sagen, da hat die CDU mich auch ein bisschen stärker gelockt als die SPD, weil ihr Antikommunismus härter und klarer war.
Mhm. Dann müssen Sie ja seit 89 ein glücklicher Mensch sein, spätestens.
Das bin ich auch. Sehen Sie, ich gehöre zu der Generation, die einen Teil ihrer politischen Ziele erreicht hat. Wir haben die Wiedervereinigung, ich habe meine wiedervereinigte Stadt erlebt und wir haben auch ein ordentliches Stück Europa. Deswegen leide ich im Moment daran, dass das mit dem Europa nicht mehr so gut weitergeht.
Lange, viele Jahrzehnte in der CDU, sehr erfolgreich in der zweiten Reihe als Wahlkampfmanager. Welche Qualitäten braucht man in der zweiten Reihe? Man bringt dann den Kandidaten über die Ziellinie und selber?
Ja, in der zweiten Reihe wird sehr viel mehr Politik gemacht. Manchmal habe ich schon gedacht, man müsste ein Buch schreiben, eine Politologie der zweiten Reihe, was man da alles machen kann. Also natürlich Wahlkampfmanager, Bundesgeschäftsführer ist so eine zweite Reihe.
Sie haben uns schon überzeugend beschrieben, wie Sie Helmut Kohl geführt haben.
Da habe ich eine Menge geschafft und ihn beraten. Er wollte das aber auch. Wir hatten auch nachher eine Form gefunden, dass wir uns fast blind verstanden. Man glaubt es gar nicht, aber er hat nachts um 12, wenn er von einem Eurogipfel kam, mir noch ein Papierchen rübergeschickt. Ja, nein, ja, ich hatte so 12 Punkte, wohl verrückt geworden und so weiter, sodass ich sofort weiterarbeiten kann. Denn eins hat er verstanden, wir brauchten Zeit.
Okay, aber wenn man sein Handeln so auslegt mit Strategie, mit der Analyse von Gegnern, mit dem Einkalkulieren von Emotionen, manchmal auch mit dem Aufpeitschen von Menschen, dann ist das ja ein Beruf. Sie sind auch Berufspolitiker.
Ja.
Dann könnte man ja eigentlich, das ist eine Profession, die ich gerade beschrieben habe, Wahlkampf für jede Partei machen. Ginge das? Mit diesen technischen Instrumenten?
Ich muss das nochmal sagen. Ich könnte Wahlkampf nur für die CDU machen. Es muss meine Überzeugung sein. Und nicht nur CDU, sondern auch für die Persönlichkeit. Also wenn ich in Landtagswahlen gebeten wurde, ich möchte doch den Wahlkampf beraten, vor allen Dingen nach meiner Pensionierung, also nach 2000, dann habe ich Wert darauf gelegt, dass ich vorher ein mehrstündiges Gespräch mit dem Spitzenkandidaten hatte. Der Amerikaner sagt, what makes him tick? Warum macht er denn das, was er will? Das musste ich schon wissen, auch wenn es ein CDU-Mann war.
Und wenn das nicht stimmt, dann würden Schmerzen und Freude fehlen. Siehe Hannah Arendt, Machiavelli und Max Weber.
Richtig, ich würde es da nicht machen.
Sie haben dann doch die Seiten gewechselt, sind in die erste Reihe gegangen als Senator für 10 Jahre nach Berlin, Herr Radunski, erst für Bundesangelegenheiten und Europa, dann für Wissenschaft und Kultur. Und nach eigenem Bekenntnis haben Sie, als es um die Position des Kultursenators ging, ganz, ganz laut hier geschrien. Das wollten Sie unbedingt machen. Und vom Schöngeist Radunski, vom Oper- und Theatermenschen, hat man eigentlich bis dahin gar nicht so viel gehört. Warum sollte es das sein?
Weil das mein Privatleben war. Ich meine, ist im SSB-Abendschau ist mal gesagt worden, das war ein Mann, der war noch nie in der Theater, ist noch nie in der Premiere gesehen worden.
Natürlich
bin ich nicht in Berlin in der Premiere gesehen worden, weil ich in Bonn lebte. Und ich war ja auch in Bonn derjenige, der sein Büro da hat als einziger Senatosch. Das liegt daran, ich habe schon in Bonn damals mit der DDR Kulturaustausch gemacht. Wir haben eine der tollsten Opern dort betrieben, habe ich alles mit unterstützt von meinem Adenauerhaus aus. Ich habe Kultur über Kultur nicht nur geliebt, sondern auch gesehen und erlebt. Und schon als ich meine Frau hier kannte, haben wir immer gesagt, jeder Tag ohne Kultur ist ein versauter Tag. Also ich habe, glaube ich, viel gelesen, viel gesehen und auch viel gehört, sodass ich überhaupt keine Probleme hatte, mich in dieses Milieu einzustimmen.
Sie haben die Kultur sehr als Standortfaktor gesehen. Das ist heute ziemlich beliebt. Und trotzdem rümpfen immer noch viele die Nase, wenn jemand das betont.
Ich glaube, den meisten, die Kultur machen, und die ist sehr frei und sehr selbstbestimmt auch machen müssen, sonst kommt man ja auch nicht zu Ergebnissen, übersehen, was für ein ungeheures Glück das ist, dass der Staat auf die Idee gekommen ist, sie zu finanzieren. Ich meine, sehr viele Menschen machen Dinge, die sie gern machen müssen und bekommen kein Geld dafür.
Mhm.
Und das sollte sich die Kultur erhalten. Und das geht natürlich nur über den, wenn ich so sagen, auch Argumentationstrick, dass damit ein Standortvorteil gegeben ist.
Ich möchte noch auf was anderes zu sprechen kommen, Herr Radunski. Sie sind eigentlich, gehören zur ersten Generation, ein ganz früher, der sich die Politik zum Beruf gemacht hat. Ein Leben lang Berufspolitiker und auch gesagt haben, das hätte sie völlig begeistert. Können Sie eigentlich Menschen verstehen, die ganz böse fragen, können Sie auch was richtig?
Die kann ich nicht verstehen, denn wir sollten sich mal an den Schreibtisch eines Bundesgeschäftsführers setzen, da wären sie nach einer Stunde wohl gescheitert, wenn sie sehen, wie viele Probleme und wie viel Arbeit es ist. Oder ans Pult eines Senators. Politik ist eine harte, sehr ernsthafte und sehr kraftraubende Aufgabe, die nur Leute können, die auch ein gewisses Stück Charakter, Kompetenz und vielleicht auch Engagement haben.
Aber ist das nicht gut, wenn man auch mal die Nase in andere Teile des Lebens gesteckt hat, wenn man Jurist war mit einer Kanzlei oder wenn man Metzgermeister war und die Leute bedient hat oder Lehrer oder jedenfalls irgendwas, was nicht mit Politik zu tun hat?
Ich unterscheide zwischen der Arbeitsseite der Politik und der politischen Entscheidungsseite der Politik. Ich habe ja jahrzehntelang in der Arbeitsseite der Politik. Ich war also erst Hauptabteilungsleiter, ich war vorher auch noch Abteilungsleiter, war dann Bundesgeschäftsführer, habe sehr viel Parteiorganisationen gemacht, habe Wahlkämpfe in Hessen gemacht und so weiter. Das ist eine ganz harte Arbeit. Da müssen Sie mit Geld umgehen, mit Personal. Sie müssen die Medien kennen, Sie müssen manchmal auch internationale Entwicklungen kennen. Und das ist eine Arbeit wie überall. Ich hätte genauso bei der Gewerkschaft, ich hätte genauso in einem ganz normalen Verband und ich genauso das KDW führen können oder weiß ich was.
Also bleiben dabei, schönster Beruf überhaupt.
Es ist ein schöner Beruf und es ist ein ernsthafter Beruf. Und ich weiß eigentlich, dass viele das eben nicht sehr können.
Es gibt natürlich auch vieles, was so lebenstechnisch dagegen spricht. Endlose Versammlungen, wo man sich ohne Ergebnis den Hintern platt sitzt und Freund, Feind, Parteifreund, habe ich schon gesagt. Also Slogans, bei denen vom Inhalt nicht viel übrig bleibt, ist vielleicht auch ein Grund, warum insbesondere viele Frauen da keine Lust drauf haben.
Also das Letzte mit den Versammlungen und so weiter, da haben Sie recht. Ich bin nur in Versammlungen gegangen, für die ich auch nach unserer Satzung verantwortlich war.
Also man braucht Sitzfleisch.
Leider war ich das bei den großen Versammlungen. Sonst brauchte ich das Sitzfleisch nicht, weil ich da nicht hingegangen. Ich wollte ja nichts werden. Wer was werden will, der braucht Sitzfleisch. Ich bin durch Vertrag mit der Partei verbunden gewesen und Schluss.
Durch Vertrag mit der Partei verbunden gewesen
und Schluss. Ich bin ein Angestellter, höchster Angestellter der Partei. Weiter gar nichts gewesen.
Das merke ich mir. Herr Radunski, wir haben viel gesprochen über das Wahlkämpfen. Die CDU steht im Wahlkampf um den Parteivorsitz. Einem der Kandidaten, ich habe mal nachgeschaut, Friedrich Merz, haben Sie vor 10 Jahren das Gemüt eines Fleischerhundes bescheinigt. Sehr anschaulich. Von den dreien mit Aussichten, Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn, für wen würden Sie denn heute wahlkämpfen?
Also ich würde Wahlkämpfe für Spahn, weil ich sehr dafür bin, dass die jüngste denkbare Persönlichkeit herankommt. Ich bin aber überzeugt, dass Frau Karrenbauer gewinnen wird.
Ist das nicht eine Pointe der CDU-Geschichte, dass jemand wie Jens Spahn als bekennender Schwuler in der Partei, sage ich mal, kein Bein auf die Erde gekriegt hätte, bevor Angela Merkel sie umgekrempelt hat?
Also das war vorher schon. Also ich kann mich mal erinnern, als der Verband der Schwulen und Lesben begründet wurde, riefen die bei mir an, da war ich noch Bundesgeschäftsführer, und fragten nach einem Grußwort. Ich habe das Grußwort, ich habe keinen gefragt, weil ich wusste, dann kriegen unsere Oberen vielleicht Schwierigkeiten.
Darauf wollte ich hinaus.
Ich habe das Grußwort ausgeschrieben und nun dachte alle, nun kriegt er aber Ärger. Und siehe da, Helmut Kohl sagt, es ist überhaupt gar kein Problem. Ein Drittel der Fraktion ist auch so.
Na gut, aber sagen wir mal so, Ihr Kandidat Jens Spahn profitiert dann davon, dass Frau Merkel die Partei umgebaut hat. Also so gut waren die Aussichten der Schwulen dort nicht vor 18 Jahren.
Frau Merkel hat in dieser Hinsicht wirklich eine sehr positive Arbeit gemacht. Ich muss aber sagen, der Helmut Kohl war auch in dieser Sache sehr tolerant. Wie gesagt, er hat mir gesagt, ein Drittel der Fraktion ist ja auch so.
Ich möchte noch mal die Kurve zum Anfang spinnen, Herr Radunski. Ganz zu Anfang haben wir gesprochen, dass die Enkel Hannah Arendt, Max Weber und Machiavelli lesen sollen, um Freuden und Schmerzen in der Politik von ihnen zu lernen. Hat es geklappt? Wurde Opas Ratschlag angenommen?
Noch nicht, nein, die sind ja noch jung, 10 und 12 Jahre. Ich habe das deswegen geschrieben, weil ich glaube, die das nach mir lesen werden. Und ich möchte, dass sie sich nicht nur über Verdienstkreuz oder Ähnliches von mir unterhalten und dass ich vielleicht mal weiß ich was gemacht habe als Senator, sondern dass sie sich dem inneren Geschäft der Politik widmen und rate ihnen eigentlich auch, dass sie es machen sollen.
Also soweit die Enkel und die Söhne, sind auch eine andere Kurve gegangen, ne?
Die Söhne sind beide eine andere Kurve. Der eine Sohn hat sich um die Politik gekümmert, der Jüngere ist auch Mitglied der CDU, aber ist in der Wirtschaft tätig.
Peter Radunski war in dieser Stunde unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, ein Political Animal bis heute. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für den Besuch hier im Studio.
Sehr gern.